Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Er hat eine von den 6 Medaillen geholt, die es letzte Woche an der WM im Skispringen zu holen gegeben hat. Der Simon Amann gönnt auf der normalen Schanze Bronze. Gold und Silber hat er von früheren WMs schon gehabt. Jetzt ist der Medaillensatz sozusagen komplett. Von der Sprungschanze in Tschechien zu unserem Studio hier bei DRS 3, 1 Stunde Gespräch und Austausch mit dem Simon Amann hier im Fokus und mit ihm im Studio ist Marina Villa. Simon Amann, das Bild, das sich mir am stärksten eingeprägt hat von dieser Ski-WM jetzt in den letzten 10 Tagen, war Ihre Freude gewesen, nachdem aber nicht Sie eine Medaille geholt haben, sondern Ihre Teamkollege, Ihre langjährige Teamkollege, der Andi Küttel. Und zwar hat er Gold geholt am Freitag auf der grossen Schanze. Sie sind so glücklich gewesen, sie sind umgehüpft, sie haben ihn umarmt, sie haben ihn geherzt, sie haben gestrahlt und dabei, wie gesagt, nicht sie haben gewonnen, sondern er.
Guten Abend. Ja, das war eine wunderbare WM. Mit so einem Ausgang hat man fast nicht gerechnet. Es ist viele Erwartungen sind auf meiner Person vereint gewesen. Und dass man nachher eigentlich beide Athleten, wie wir ja nur 2 sind, ein halbes Team sozusagen, wenn man jetzt 4 Leute in der Mannschaft braucht, dann haben wir doch eigentlich ein Maximum rausgeholt. Und gerade die Freude, das, was mir durch den Kopf gegangen ist einfach, dass Andreas das vorbereitet hat. Ich konnte nachvollziehen, wie er sich auf dieser Schanze zurechtgefunden hat. Es war eine seiner Lieblingsschanzen gewesen. Und wie er dann einfach die Details systematisch, also die Bausteine, eins auf eins gesetzt hat und dann vor allem das durchgezogen bis zum Erfolg, bis zum totalen Erfolg auf dem Podest mit der Goldmedaille. Das habe ich in dem Moment realisiert, weil ich selber auch oft erleben durfte. Und es war etwas Wunderbares gewesen. Und es ist wie, die Emotionen sind wieder hochgekommen und mein Sprung von 110 Metern, der ja dann den Abbruch vom zweiten Durchgang auch ein bisschen provoziert hat, habe ich eigentlich komplett aus der Erinnerung streichen. Und ja, das ist schon, also das sind schon emotionale Highlights, die wir von dieser WM, die ja eher ein bisschen ohne Glanz sind, im Vorfeld nicht so erwartet haben. Ja.
Aber wenn man jetzt schaut, nochmal, ich meine, Sie haben nicht gewonnen. Jetzt hätten Sie können einfach ein bisschen zurückhaltend sein und gehen und gratulieren und sagen, so Schulterklopfen, Andreas, hey, super. Aber Sie sind wirklich so voller Glück gewesen. Das geht ja dann nicht über den Kopf. Das passiert noch jemand anders, stelle ich mir vor.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wir Schweizer haben lange Zeit darauf hergeschafft, ein gutes Team zu bilden. Sind nachher auch im Team auseinandergerissen, indem das 2 von unseren Teammitgliedern, also jemand ist zurückgetreten, Guido Landert vor einem Jahr, und dann auch der Michael Möllinger hat dann verletzungsbedingt müssen zurücktreten. Und das ist der Teamgedanke in Hintergrund gestanden. Wir haben sehr individuell gekämpft. Und für mich ist es aber trotzdem irgendwie extrem wichtig, dass wir einen gewissen Ausgleich haben, dass nicht nur ich auch den Erfolg habe, sondern auch der Andreas trotz allem Konkurrenzdenken. Das muss man schon betonen.
Ich meine, Sie sind Konkurrenten.
Ja, das stimmt. Wir gehen auch als Konkurrent auf die Schanze. Und der Winter war vielleicht eher auch so gewesen, bis zur WM, dass wir vielleicht den entscheidenden Tick in dem Konkurrenzdenken zu stark betont haben. Und wo ich dann die Medaille gewonnen habe auf der kleinen Schanze, ist wie, habe ich eigentlich meine Pflicht durchgehabt. Klar, ich habe dann gedacht, wo wir an Springen angegangen sind, habe ich gedacht, ja, für mich ist eine Medaille wieder drin. Aber ich habe ziemlich schnell realisiert, dass ich mit meinem 8. Platz da nichts ausrichten konnte.
Also das war im ersten Durchgang, grosse Chance. Sie haben Bronzemedaille schon im Sack von der normalen.
Von der kleinen Schanze, genau.
Genau. Und dann vom 8. Platz nochmal vorspringen, das gibt es fast nicht in diesem Sport.
Ja, man braucht ein bisschen den Zufall, der mitspielt. Zum Beispiel, dass die Spur gerade ein bisschen anzieht, aber dann bei den Besten, bei den Führenden, wieder ein bisschen Schnee kommt. Das ist das Tschechien, wo wir waren. Jetzt hat es ja 2 Wochen lang extrem geschneit. Hätte das können sein? Oder der Wind bläst entsprechend. Aber ich bin eigentlich nicht der, der gross auf den Wind schaut oder anderen auch etwas Schlechtes wünscht. Und dann ist das für mich klar gewesen. Und es ist auch so abgelaufen, dass Andreas hat sich recht zurückgezogen hat. Wenn man es im Fernsehen verfolgt hat, hat er so eine Nebenräumchen gehabt, in unserem Vorbereitungsräumchen oben an der Schanze. Und ich war vorne dran mit internationalen Athleten, hat habe dann das Fernsehen beobachtet, dann sind Trainer, der FIS-Direktor ist gefilmt worden, wie sie Jury-Meeting diskutieren. Dann ist unser Trainer ins Bild gekommen. Und weil man weiss, dass das Fernsehen meistens als Erster Bescheid weiss, habe ich das gesehen und dann nachher habe ich auch das Privileg gehabt, Andreas dürfen, diese Nachricht zu überbringen. Und ist natürlich das ist sehr eine sehr emotionale Sache. Ich denke, trotz dem Konkurrenzdenken ist das irgendwie durch unsere Arbeit, langjährige Zusammenarbeit und grossem
Respekt. Wie viele Jahre sind wir genau zusammen?
Uff. Ja.
Das ist eine lange Beziehung, oder?
Ja, ich denke, es sind jetzt etwa seit 1997 bin ich das erste Mal in den Weltcup gekommen. Ich glaube, die Erscheinung von Andreas getroffen. Ich habe ihn schon länger.
Also 12 Jahre noch schon.
Aha. Ja, natürlich. Auch mit Pause zwischen ihnen. Und das, ich glaube, das lässt einfach gewisse Spuren, hinterlässt gewisse Spuren. Und in so einem grossen Moment, das können zu feiern, ist natürlich sehr schön gewesen. Ich bin nachher auch mit der Siegerehrung sind wir nachher runtergesprungen. Ich durfte als verteidigender Weltmeister immer das Trikot überstreifen zum jetzigen Weltmeister. Und ist natürlich eine grosse Genugtuung, dass der Weltmeistertitel auf der grossen Schanze, was ja für uns eigentlich der richtige Weltmeister ist, dass der in der Schweiz bleibt. Und da habe ich natürlich dann meine Sorgen von meinem Wettkampf auch nicht auf die Seite tun.
Also ist denn das wirklich rasch gegangen? Ich meine, man wird ja, ich glaube, man tritt immer an zum Gewinnen. Oder einer wie sie tritt immer an zum Gewinnen. Es klingt nicht immer, das ist klar. Aber geht denn das wirklich, passiert denn das einfach zack und sie ist weg? Oder hat man noch jemand, so irgendjemand im Bauch unten oder wo das noch ist, schon und das bedauert und denkt, ja, Kopf und so? Oder ja, also gar nicht?
Für den Moment ist es wirklich völlig weg gewesen. Ich habe auch sehr wenig Erinnerung, zum Beispiel an den kurzen Sprung, den ich dort hatte. Also 110 Meter ist etwas vom Schwierigsten. Gut, es hat extrem geschneit, die Verhältnisse waren schwierig. Aber das ist überhaupt nicht, also fast nichts Bleibendes gewesen bei mir. Natürlich muss ich zugeben, dass jetzt im Nachhinein von der WM habe ich schon gesehen, dass ich eigentlich über den Winter sehr gute Form habe. Die WM hat für uns, wie gesagt, nicht den Glanz gehabt, den anderen gross anlassen. Also
wieso eigentlich das, nicht?
Ja, ich habe sehr viel Wert auf die Tournee gelegt, die wir ja über Weihnachten ein Jahr haben. Eine Vierschanztournee, die für uns Skispringer einen sehr hohen Stellenwert hat.
Was sie fast gewonnen hätten?
Ja, wo ich fast erfolgreich abgeschlossen habe. Ich habe zwar mit Erfolg abgeschlossen, aber für den grossen Wunsch war es, diese Tournee zu gewinnen. Und ich bin Zweiter geworden. Und dann ist es eigentlich darum gegangen, den Fokus nach vorne zu setzen, an die WM. Aber auf dieser Schanze hatte ich nie so prägende Erlebnisse. Also ich habe gewusst, das ist eine gute Schanze. Wenn ich gut in Form bin, dann kann ich dort auch gut Skispringen. Und eher an dem Glauben habe ich mich auf die WM gemacht.
Also wenn Sie jetzt von der Schanze reden, ich meine, die wenigsten von uns haben vermutlich eigene Skispringerfahrung, die jetzt dazu hören. Ich immer auch nicht. Muss man sich das vorstellen, wie bei einem Tennisplatz, dass der Untergrund verschieden ist? Weil für uns, wenn man da zuschaut, hat man das Gefühl, eine Schanze ist eine Schanze, ist eine Schanze.
Genau, ja. Es ist verschieden. Im Tennis gibt es natürlich vier Beläge, die man sehr ähnlich gestalten kann. Die Skisprungschanzen sind eigentlich jede grundlegend anders. Man hat andere visuelle Anhaltspunkte. Man muss sich vorstellen, wir fahren auf der kleinen Schanze mit 86 km/h an, auf der grossen Schanze sind wir 293 gefahren. Und da ist die Flugschanze, fahren wir zum Teil über 100 km/h. Im Anlauf an, man versucht sich dann visuell den Absprungpunkt zu merken. Wenn man mehrere Sprünge hat, kann man das nicht blind machen, aber man verlässt sich viel mehr auf den Schwergewichtssinn. Und das ist bei jeder Schanze so anders. Das ist praktisch sogar bei jedem Sprung anders, weil es so schwierig ist, auf dieser Spur ein Gleichgewicht zu haben. Man fährt dann mit einer hohen Geschwindigkeit in einen Radius, spürt so einen Druck, wo man den Oberkörper nachher auf die Oberschenkel gepresst wird, weil wir ja in der geduckten Haltung anfahren und rausspringen. Und weil das vom Gleichgewicht her so schwierig zu kontrollieren ist, haben wir praktisch nie zwei identische Sprünge.
Und Sie haben gesagt, eben mit dieser Schanze in Tschechien sind Sie einen Weg nicht wahnsinnig warm geworden. Was war es denn? Ich meine, gut, es ist schwierig, es ist vielleicht ja eine technische Frage. Aber was war es? Und Sie sagen, ja, das ist einfach nicht meine Schanze.
Ja, gut, das habe ich mir natürlich vor der WM nicht gesagt.
Ah, oh, oh, ja. Das ist erst nachher gekommen. Oh. Ich meinte, das sei schon vorher so.
Ja.
So nicht gerade ein Liebling gewesen.
Genau, und dann gibt es gewisse Mechanismen, die man laufen lassen kann. Also, Wir sind im Herbst zum Training auf dieser Schanze. Und ich habe gemerkt, ich tue mich dort hintasten, muss eine kleine Anpassung machen, die Position ein bisschen, also nicht ganz aufstehen, aber ein bisschen mehr aufstehen, damit ich den Radiusdruck schöner kann. Also das ist eine von der goldigen Regeln im Skispringen. Man muss den Radius, so wie
gut
man einfährt...
Gut zuhören, alle, falls ihr mal Skispringen wollt. Achtung, Simon, einmal.
So wie man in den Radius einfährt, sollte man auch aus dem Radius rausfahren, um nachher auf den Schanztisch hinzufahren. Und das ist ein Finesse, das man nur in der Videoanalyse sieht. Oder
muss das schnell unterbrechen. Ich meine, Matti ist noch nie meine Stärke. Ist das so quasi Einfallswinkel gleich Ausfall? Zwinkel.
Genau, zum Beispiel von der Knie, also von der Knievorlage oder so, wenn man sich eine Skisprungposition vorstellen kann, mhm, oder mal gesehen hat, dann weiss man, dass man mit den Knie hat man eine leichte Vorlage, mit Druck Knie gegen vorne, hat den Oberkörper auf den Oberschenkel, sehr aerodynamisch die Position. Und wenn man zum Beispiel in den Radius fährt und mit dem Druck nachher mit den Knie noch weiter nach vorne geht, weil das ist schon Druck dann gegen runter. Und das ist ein Punkt, den ich auf dieser Schanze lieber jetzt verstärkt anpassen musste. Seit Anfang der Saison konnte ich das im Schlaf können. Da hatte ich 5 Weltcup-Siege, also nicht hintereinander, aber fast in Serie. Und dort ist mir das sehr gut von der Hand gegangen. Und hier in Liberec hatte ich mit der Form, also jetzt im Januar, ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und war aber zuversichtlich gewesen mit der Rückmeldung, die wir im Sommer hatten, aus dem Sommertraining, dass ich das auch auf dieser Schanze packen kann.
Ja, sie haben es ja auch. Also ich meine, vor lauter Andreas Küttel und Gold und ihre grosse Freude ab seiner Medaille soll ja ihre nicht vergessen gehen. Also sie haben Bronze geholt auf der kleineren. Auch da, das ist ein verrücktes Springen oder Rennen gewesen, wie man dem immer sagt. Sie sind auch, glaube ich, auf Platz 6 gewesen und es hat ganz schlecht ausgesehen. Und dann sind irgend 2, 3 von denen, von ihren Kollegen, also nicht Teamkollegen, aber Sprungkollegen, so quasi, ja, übrigens Schluss vom Himmel geht und sie haben noch einen dritten Platz geerbt. Mit dem haben sie, glaube ich, auch nicht gerechnet, oder?
Ja, richtig. Ja. Das ist also ein von meiner schönsten emotionalen Momente. Ich da bin ich der Meinung, dass man ein Event, nicht vielleicht wie Salt Lake, wo ja vielleicht der allererste prägende Moment, wo vielleicht die meisten Zuhörer auch noch gut in Erinnerung haben.
Also die Olympischen Spiele 2002, der Gold-Simi im Silbermantel, Harry Potter. Auf die Bilder kommen wir alle gerne. Genau, also genau, das ist ja etwas, was viele noch kennen.
Ja, dort haben wir schon im Vorfeld sehr viel mit sehr positiven Emotionen geschafft und haben das auch voll durchgezogen. Und heutzutage gehe ich eher ruhig an ein Event an.
Alterserscheinung?
Nein, das ist einfach... Es erlaubt mir auch eine höhere Konstanz zu haben. Das ist früher vielleicht meine Stärke. Also es ist eine von meinen Stärken, dass ich ein positives Extrem unterstreichen kann, vor allem wenn es um Springen geht an einem Grossanlass. Aber mit fortschreitender Karriere
ist es wichtig. Dann will ich sagen, mit zunehmendem Alter, oder?
Ja, genau. Ich habe den Rang noch gefunden.
Nur fast.
Ja. Ist es wichtig, sie auch natürlich andere Bereiche zu erschliessen. Nicht nur Grossanlass oder einzelne Springen, sondern eine gewisse Konstanz in der Saison anzubringen. Und ja, dort ist für mich einer von den Mechanismen, die für mich sinnvoll waren, ruhiger an die Sache anzugehen. Versuchen, sehr energisch die Wettkämpfe durchzuführen und die Emotionen im Nachhinein zu geniessen, wenn sie dann aufkommen. Und das war jetzt in Liberec jetzt auch wieder so der Fall gewesen. Auf der kleinen Schanze müssen kämpfen. Dann stehe ich da, Thomas Morgenstern ist gestürzt, gerade nach mir, und dachte, ja, gut, einen Platz aufgeholt. Und ein Sturz ist immer ärgerlich, auch für den Konkurrenten. Der hat Bestweite gehabt in diesem Durchgang. Mit Ambiance auf Goldmedaille. Ich habe profitiert von dem, haben wir schon oft gesagt, im Wettkampf gibt es kein Mitleid.
Nur vorher und nachher.
Genau, also es gibt, klar, ich bin jetzt jemandem versuchen, auch kollegial mit den anderen internationalen Konkurrenten umzugehen. Es bringt nichts, ich kann ja ihnen keinen Shit in Anlauf werfen. Und das ist auch das Wichtigste, dass man das ausblenden kann. Und dann sind die Nachfolger gekommen, Gregor Schlieren zahlt einen halben Punkt von mir und dachte, ja, das macht jetzt der Braten auch nicht mehr feiss. Und das ist der Anders Jakobsen, ist aber auch ein Kandidat, der eine höhere Ausfallsrate hat. Also wir hatten nach dem Wettkampf sehr viel von Glück geredet. Und aus meiner Sicht ist dann aber eigentlich, also auch in der Analyse, immer weniger Glück geworden. Weil Auch der Harry Oli, der als Letzter gesprungen ist, der mich noch von der Bronzemedaille verdrängen konnte, ist nachher mit einem schleppenden Ski übers Eck gekommen. Und ich habe zum Servicemann gerade vorher gesagt, jetzt wäre ich Vierter und sind wir eigentlich auch in der Mannschaft ein bisschen geschlagen gewesen. Und das Gefühl von der Leere, die man als Athlet überkommt, weil der Vierte ist ein extrem undankbarer Platz, ist ein guter Platz für einen schlechten Springer, aber ein schlechter Platz für einen guten Springer. Und dann kommt der Harry Oli mit dem Schleppski übers Eck und es war natürlich ein riesen Moment. Also die Medaille hat viel einen höheren Wert als Silber, weil ich es einfach auf dem Weg gewonnen habe.
Und müssen erduren.
Erduren, genau. Zwar nicht so lang, weil das geht sehr zügig, das Springen. Und das haben wir natürlich auch extrem genossen und auch gefeiert.
Musik ist für Sie etwas Wichtiges, wenn Sie dabei haben. Also für alle, die jetzt Fokus zuhören, es gibt dreimal ziemlich harten Rock. Metallica, Nirvana, AC/DC. Man kann sich schon mal darauf vorbereiten. Man fängt mit Metallica an. Sie haben mir gesagt, das erste grosse Konzert, wo Sie dabei gewesen sind, ist nicht so lange her, 2-3 Jahre, in Deutschland. Was gibt es noch mehr dazu zu sagen? Was ist das Stück?
Ja, das Stück heisst «Creeping Death». Es ist von Metallica. Es ist eines von ihren ältesten Stück, die sie haben. Sie haben sich ja in meinem Geburtsjahr gegründet. Das habe ich erst
also sprich
später,
81.
1981. Und das habe ich erst viel später herausgefunden. Ich habe diese Musik lang gehört und bei dann Rock im Park zuhören. Abschließend das Konzert Metallica. Da sind eigentlich alle schauen, auch alle Nicht-Rocker-Fans. Ich bin zuerst mit in den Leuten gestanden und nachher hinten dran. Und das Stück ist das Auftaktstück. Das kann ich zum Beispiel hören, wenn ich am Morgen zur Schanze fahre, noch ein bisschen verschlafen bin. Aber nachher bin ich sicher wach.
Please.
Der Mann, der die Musik gewählt hat, heisst Simon Amann, Metallica, Creeping Death. Gast im Fokus ist, wie gesagt, der Simon Amann, Bronzemedaillengewinner an der WM in Tschechien von der letzten Woche. Seit 7 Jahren an der Spitze im internationalen Skispringen mit dabei. Man muss aber sagen, mit hohen Höchst und auch tiefen Tiefs. Und bevor wir auf die Höchst und Tiefs kommen, wollen wir dann, oder ich will wissen, wie das überhaupt alles angefangen hat. Ich meine, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Man wächst als kleiner Bub in ihrem Fall, in Unterwasser im Toggenburg auf. Okay, in Wildhaus hat es Schanzen, aber es hat ja Schnee. Man könnte bleiben, was auch immer. Wie kommt man aufs Skispringen?
Als Skifahrer bin ich zum Skispringen gekommen. Ich war nicht alpiner Skifahrer gewesen, eben ganz im Gegenteil. Ich bin ja schon als kleiner Bub, also die grossen Muskeln haben mir gefehlt, das Gewicht auch.
Also es sind immer schon ein Feinerli gsi.
Ja, das ist so. Das ist auch so weitergegeben worden von meinen Eltern. Und das habe ich aber noch nicht gewusst, als ich angefangen habe.
Ja, aber dann war einfach dort eine Chance und sie dachte, ich gehe mal rauf und gumpe mal runter.
Ja, wir haben ja daheim keinen Fernseher gehabt. Ich habe mich nicht irgendwie übers Fernsehen mit dem Skispringen gefunden, sondern bei auf der Skipiste eigentlich über jede Schanze gumpet. Und wir haben also eine 10-12 Schanzentournee von unserem Lift. Und da sind wir einfach in einem Karacho etwa 10 Mal runter, bis dann noch mit der Gumme war und der Lift nicht mehr gefahren. Und dann war es einmal ein Anschlag bei uns in der Schule. Ich war schon in der vierten Klasse gewesen. Schnupperspringen in Wildhaus und mit Alpinski. Und dann, also ja, dann nehmen wir mal die erste Hürde.
Wie hoch ist denn das?
Die Schanze war eine 30-Meter-Schanze. Und das gibt ein gewisses Vertrauen. Und dann kommt dann trotzdem der Schritt, wo man hochgeht, das Herz anfängt zu klopfen, wo man einfach den Sprung schafft, oder vielleicht viele Leute schaffen das nicht, loslassen, runterfahren und sich wirklich in die Luft zu geben. Und mir hat das extrem gefallen nach dem ersten Sprung. Ich durfte 3 Sprünge machen an diesem Tag. Bin wieder auf die Schanze runtergesprungen und ich habe die Goldmedaille gewonnen, habe natürlich die allerbesten Eindrücke mit heimgenommen, stolz heimgekommen, und das ist so meine erste Sporterfahrung. Also das hat wirklich gepasst, wie der Schlüssel auf das entsprechende Schlüsselloch, und das hat mich dann auch nie mehr losgelassen. Das Feeling ist sehr, die Erfahrung, die ich machen durfte, das ist eigentlich überall umgestanden. Und dann
also Sie erzählen das, wie wenn es gestern gewesen wäre? Es ist ja wirklich noch ganz stark da.
Das ist es. Und vor allem, es hat natürlich auch einige Punkte in meiner Karriere, da muss ich zuerst irgendwie stimuliert werden. Und dann kann ich genau das Gefühl wieder vorholen. Und das war wahrscheinlich auch etwas, wo für mich, wo man als Talent angesetzt hat, das Feeling, das zu erfahren, das zu spüren in der Luft, der kurze Moment, wo eigentlich für die meisten viel schnell geht, die Fähigkeit ist mir gegeben, das zu erfahren. Und ich habe dann auch recht schnell grosse Fortschritte gemacht. Ich war innerhalb von einem Jahr im Nachwuchskader von Swiss Ski.
Angst haben Sie nie gehabt?
Mal schon, ja. Da kommt man nicht drum herum. Es hat eben, beim ersten Sprung hat man natürlich eine recht grosse, ich sage heute, also vielleicht in gewissen Momenten sagt man, es ist Angst. Ich sage, es war eine Stresssituation gewesen. Und wenn man oben einfach loslassen muss, und dann wird das immer schneller. Man hat das Gefühl, jetzt verliere ich dann gar die Kontrolle. Und später hat sich das natürlich wiederholt. Als ich zum Beispiel das erste Mal auf einer 60-Meter-Schanze gesprungen bin, im ersten Sprung hat es mich wirklich auf dem Bäuchlings gelandet. Und so eine Angstsituation, die ich hatte, ich wollte nicht mehr nur. Aber irgendwie auch müssen, weil ich ja nicht als Angst, dass er da steht. Und mit diesem Gefühl bin ich dann wieder an den Sprung gegangen, bin dann der 2 gestanden, zum Glück. Der 3 hat sich genau gleich, hat sich wieder Büchlings angeworfen. Und dann beim 4. Sprung habe ich es wieder gestanden, bei dem 4. geworden. Von 4.
Ich kann wieder sagen, tönt nicht so schlecht, aber Vierter von 4 ist ein bisschen anders.
Genau, also mit Abstand.
Gibt es heute noch Momente von Angst, oder gibt es die nicht mehr, weil schon so viel Routine ist?
Ja, das gibt es. Wir haben natürlich die grössten Chancen, wo wir über 200 Meter springen. Und das war auch ein Schritt, wo ich habe sehr lange gewartet, bis ich auf die Skiflugschanze gegangen bin. Das heisst, wir springen Grossschanzen zwischen 120 und 140 Meter. Reizt das dann auch in einem gewissen Sinn aus.
Wenn also die Magie dort oben muss schaurig gross sein, dass man das macht.
Ja, das ist so. Der Reiz zum Fliegen wird dann klar, wird später auch ein Stück weit abgelöst durch den Wettkampf, wo man das noch versucht auf die Spitze zu treiben, wo man auch ein gewisses, wo man eher kann gewinnen oder Preisgeld oder Medaillen. Es hat eine gewisse Magie, wo das Fliegen, wo man eigentlich auch immer wieder in den Vordergrund rücken tut, auch als Springer oder eigentlich auch muss, weil gerade dass wenn das verloren geht im Wettkampf-Feeling, verhält man sich zu viel auf Nebenschauplätze zu und kann das nicht so wieder umsetzen, das Fliegen, weil das so eine Finesse ist, so sensible
ja, das hat man Sportart, das Gefühl, wenn man es ja schaut. Es ist ja völlig etwas anderes als ein Vogel, der fliegt, das ist ja klar. Ist irgendwie. Aber gibt es Momente, wo Sie vielleicht wie ein Empfinden haben, wo es wie das Fliegen wie ein Vogel vielleicht wie ein bisschen berührt? Oder ist es völlig anders?
Ja, das hat man. Es ist ja eher ein Segeln.
Ja, stimmt.
Leider. Und man träumt als Skispringer wahrscheinlich, man träumt vielleicht auch als normaler Mensch mal davon zu fliegen. Die Freiheit gewinnt man ein Stück weit im Skispringen. Und das Segeln, dieses Jahr hatte ich einen Sprung, den ich nachher schlussendlich im vierten Rang abgeschlossen habe in Oberstdorf. Das war der letzte Wettkampf vor der WM jetzt. Vor zwei Wochen war das. Vor drei. Besser gesagt, als ich einen Sprung hatte, ist die Konkurrenz von mir in Schanzrekord mit 225 Metern gesprungen. Man hat dann, das ist dann, um die Frage vielleicht noch richtig zu beantworten von vorher, das ist dann ein Moment, wo man herausfinden muss, will ich das Extreme eingehen, die Ehre abzuholen und auch einen Schanzrekord springen, oder will ich irgendwie das Risiko begrenzt halten und auch nachher noch einen Skispringen, indem dass ich vielleicht den Sprung so steuere, dass ich nicht ganz ins Extreme springe. Das ist etwas,
was ich mir verfolge. Ist das ein Entscheid, wo Sie vorher fällen, oder Sie fällen dann so quasi auf der Schanze oben oder sogar erst beim Abfahren, bevor Sie abspringen?
Das ist dann ein Entscheid, wo man vorne muss mit sich im Klaren muss. Es gibt dann, einerseits kann man sagen, gut, man kann ein bisschen verzweifeln und nicht genau wissen, was man machen sollte. Und für mich, und das gibt Springer, oder gibt Situationen, wo man vielleicht so ein bisschen diese Situation einläuft, nicht ganz mitlädt. Und für mich ist es klar gewesen, ich muss einen guten Sprung haben. Und in der Luft, wenn ich dann in der Luft bin, ich muss ja auch versuchen, den Wettkampf zu gewinnen. Also, muss man alles in dieser kurzen Zeit entscheiden. Und ich habe dann versucht, so einen guten Sprung zu machen, dass ich in der Luft kann entscheiden, breche ich den Sprung ab, ich kann die Strömung immer abreißen lassen und kürzer springen. Das ist eigentlich immer der Fall. Wir versucht eigentlich einfach so gut wie es geht, mit dem Ski den Flug abzubremsen und sauber zu landen. Das ist dann der richtige Angstmoment, wo man auch ganz sicher nach dem Sprung etwa einen Puls von 180 bis 200 hat und wo das Adrenalin extrem abpumpt. Also das sind schon Stresssituationen.
Wir machen einen grossen zeitlichen Sprung von eben 1990 oder Mitte 90er Jahre ist 2002. Wir haben es vorher kurz gesagt, Sie sind Doppel-Olympiasieger geworden in Salt Lake City. Völlig überraschend. Kein Mensch hat mit dem Simon Amann gerechnet. Man hat gar nicht gewusst, wer das ist. Und wir haben da einen wunderbaren O-Ton gefunden, wo Sie, ich weiß nicht, ob man dem ein Interview kann sagen, ein kleines Interview versucht haben zu geben, gerade nach dem Sieg an einem amerikanischen Sender. Man hört schnell rein und dann möchte ich doch dann gerne wissen, wie viel von dem Simon Amann von damals gibt es dann heute noch?
My best jump, I was so...
How did you do it? You've never been in the Olympics, you never won a big tournament.
No, my last competition was very few weeks ago. Then I had to shoot and then...
How did you pull it off? What did you do?
Yeah, we had a good training. And I'm a competition jumper, so I can get exactly that what I want in competition. It's incredible! I got a medal! Yeah!
That's the feeling. Congratulations, Mike. A gold medal scream. Back to you.
Well, Len, I don't know exactly what he said, but I loved every word of it. What a wonderful and unexpected moment for Amann.
Also, Sie sitzen da und schütteln den Kopf, Simon Amann, und denken, oh Gott, Jugendsünden, oder was?
überhaupt nicht, ja. Ja, also, das ist so ein Moment, wo ich selber leider auch nicht daheim habe, wo...
Also, wir können es gerne auf die CD brennen.
Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Es passiert wirklich heutzutage noch, habe ich Momente, wo ich zurückversetzt werde in dem Moment. Zum Beispiel das Intro habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich habe nur gewusst, eben, wo er sagt, er habe überhaupt kein Wort verstanden, aber er liebe jedes Wort von dem. Dann ist das irgendwie für mich wie... Also es kommt das Gefühl von der Olympiade zurück, von dem perfekten Moment, wo jedes Detail gestimmt hat, wo ich auch im Nachhinein herausgefunden habe, was ich dort eigentlich alles richtig gemacht habe. Und ich habe das ja lange Zeit auch gemeint, eigentlich könnte ich noch ein ganz kleines bisschen so Simmer Skispringen. Ich hatte immer das Gefühl, ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen besser Skispringen, den Winkel noch ein bisschen schöner anstellen. Aber im Nachhinein...
Ist es aber einfach ein perfekter Moment gewesen, fertig oben.
So ist es, genau. Und die Geschichte ist extrem so unvorhersehbar gewesen mit dem Sturz, den ich in Willingen hatte. Einen Monat vorher, fast exakt einen Monat vorher, wo ich von der Schanze getrollt bin und zum Teil bewusstlos. Ich habe dann im Abend, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren mit 30 Minuten Fahrzeit. Ich habe das Gefühl gehabt, das sind 5 Minuten gewesen. Und meine grösste Sorge war, weil mir das Schlüsselbein ein bisschen wehtut, ob das gebrochen ist, wo ich gewusst
habe. Also denkt, sie können vielleicht gar nicht an die Olympischen Spiele gehen.
Genau, wo ich gewusst habe.
Und dann der Doppelsieg.
Jetzt kann ich gehen, jetzt muss ich einfach wieder gesund werden, dann sind wir wieder springen. Das wollte ich eben im Interview erklären, dass wir eigentlich Training hatten, dass ich dort
das
einen Olympiasiegermäßigen
Sprung...
Genau, das hat man nicht verstanden. Dass ich einen Olympiasiegmäßigen Trainingssprung oder Sprung hatte, 2, 3, wo ich gespürt habe, das ist drin. Und da, mit dem Gefühl bin ich nachher... Das ist die Sensibilität, die ich zum Glück habe, die ich nachher speichern konnte für diesen Sprung. Aber das war ja noch lange nicht alles an dieser Olympiade.
Dann aber darf ich da mal schnell nachfragen? Ich habe ja vor, bevor wir das eingespielt haben, gesagt, mich würde interessieren, wie viel von dem völlig unbeschwerten, völlig crazy, vollgeil-Simi oder Flieg-Simi-Flieg, wie viel von dem Simon Amann ist heute, 8 Jahre später, noch da? Und wo sind sie, obwohl sie erst 27 sind, viel kontrollierter und so etwas würde ihnen jetzt nicht passieren und die Unbeschwertheit ist aber vielleicht auch weg?
Ich glaube nicht. Ich habe es sicher auch in dem Moment, wo Andreas Küttel die Goldmedaille gewonnen hat, habe ich so etwas wieder erleben. Und ich muss zugeben, mit zunehmendem, also ja, ich sage es jetzt eben nicht
Erfahrung
mit dem Alter,
und Alter.
Sondern mit dem Fortschritt von der Karriere, hat sich die Routine auch bei mir eingestellt und ich profitiere natürlich von dem extrem. Ich habe irgendwann zu einem Zeitpunkt erkannt, wo ich nicht so gut dran war. Also das war dann auch in den nachfolgenden Jahren nach der Olympiade.
Da können wir ja vielleicht die Klammern auf. Ich meine, sie waren da der Hero. Ich meine, die ganze Schweiz, alle haben sie kennt, sie sind auf der Front von der New York Times.
Ja,
muss man sich mal vorstellen.
Von Lindtücher auf der Strecke, wo wir mit dem Zug heimgefahren sind.
Also
und
wirklich
international
extrem.
In der Presse. Das
und nachher ist 5 Jahre fast nichts mehr gegangen. Also kein einziger Weltcup-Sieg mehr. Bis sie dann 2007 Gold und Silber geholt haben an der WM, ist richtig, oder? Wenn man die 5 Jahre ganz, ich weiss, es ist schwierig, aber wenn man die kurz nimmt, haben sie dort mal zwischendrin eine Phase gehabt, wo sie denkt, dann, du, das war es. Ich hatte einfach meinen Höhepunkt viel zu früh gehabt und jetzt bin ich nur noch zweit- und drittklassig.
Das ist sicher ein Gefühl, das einem könnte überkommen könnte, mich hat das zum Glück nie getroffen. Ich war zwar
Wieso
oft
nicht?
Sehr enttäuscht gewesen. Ich liebe aber, wie man es vielleicht am Anfang, wenn man jetzt das ganze Gespräch mitverfolgt hat, hat man gemerkt, das Skispringen, das passt extrem gut zu mir. Das ist wie eine Gabe, wo ich eigentlich die Pflicht habe, das zu erfüllen. Dass etwas anderes könnte ich nie auf ähnlich gutem Level machen und könnte auch...
Also der liebe Gott hat gesagt, Simon, du wirst Skispringer.
Ja, mit so starkem Glauben kann man es, ich würde es jetzt so ausdrücken, wie man gesehen hat, also meine Ausdrücke, das muss ich selber sehen, auch zugeben, das war eigentlich nie so meine Stärke gewesen. Es ist einfach der Ausdruck von dem Gefühl, ist das, was ich extrem gut kann. Die Worte selber, das Interview hat es ja gezeigt, hat es nicht so gut können überbringen. Aber Bilder
gut.
Sagen ja mehr als 1000 Worte. Und das,
gut, das ist am Radio immer ein bisschen schwierig, weil wir nur den Ton haben. Aber ja. Ich glaube, es ist sogar dort extrem, ich habe es jetzt auch das erste Mal gehört, wieder seit so vielen Jahren. Und es ist ja super charming irgendwie, weil man sieht, sie sind total Also die Gefühle sind total overwhelming. Wenn es einem total überkommt und man einfach kaum mehr einen geraden Satz kann sagen, dass viel mehr ist das nicht gewesen. Aber man hat ja dann wahrscheinlich gleich nicht gedacht, du, aber der hat wahrscheinlich einen IQ von einer Küche oben. Sondern man hat einfach gespürt, das ist der Moment, oder?
Genau, ja. Und das Gefühl, dass die vier von der Medaille, das ist schon ziemlich eingefahren. Ich glaube, dem habe ich auch länger verdaut, wie ich gerne zugehabt. Wir haben versucht, eine optimale Steuerung zu machen im Jahr nach der Olympiade.
Aber Sie sind auch eben jung gewesen, oder? 21, ja. Und plötzlich bist du wirklich von einem Tag auf den anderen der Star. Und Sie haben sich ja gut gemetzelt. Also auch da beim, ich glaube, der David Letterman gewesen, oder?
David Letterman, ja. Also die Frage ist natürlich...
Und bei Thomas Gottschalk, ja. Das mag mich auch noch erinnern.
Das war so eine Szene. Wir sitzen in Amerika. Der Medienchef von Swiss Olympic wird angefragt, Jay Leno, David Letterman, beide haben angefragt, sage ich so, ja, ich glaube, von einem habe ich mal gehört, ja, was wollen Sie denn so von mir? Und dann sagt er so, der Medienchef hat mir gesagt, ja, der Jay Leno würde gerne auf Park City kommen und da in einem Studio das machen. David Letterman, er würde sie einladen auf New York. Und dann haben wir gesagt, ja, was, und sonst, also so, ja, gut, bei einem schauen 20 Millionen Zuschauer zu, beim anderen 30. Und dann dachte ich, ja, das spielt ja nicht so ein Ruckel, die 10 Millionen. Wir gehen auf New York. Sind in den Flüger gestiegen. Natürlich, bin ich noch nie in New York war, sind mit der Limousine abgeholt worden. Stretch-Limousine haben die Show gegeben.
Das können Sie dann mal alles Ihren Enkel erzählen,
wirklich,
oder?
Ja. Also, wenn ich es da vielleicht ein bisschen abkürzen. Ja, aber so ist die Olympiade übergekommen. Und hat es auch extrem schwierig gemacht, dass irgendwie ist dann fast ein bisschen Fassungslosigkeit eintreten nach einer Weile. Das ist ja gar nicht irgendwie kopierbar. Wie machen wir das in der Zukunft? Und da hat mir eben geholfen, dass ich ein Skispringer durch und durch bin. Ich wusste, es gibt noch andere Sachen. Es gibt eine lange Karriere, es gibt Athleten, wo ich versuche, ähnlich gut sein. Ich habe dort mal den Jens Weissflug gesehen, wo er 1994 in Lillehammer, das war auch eine ähnlich gute Olympiade, mit vor allem emotional sehr aufgeladen war, wo er Olympiasieger geworden ist. Und steht unten im Ausgang wie ein Ritter, der jetzt dann gerade zum Ritter geschlagen wird, hat so seine Goldmedaillen abgeholt und das haben wir nachher nicht mehr kopieren und das war wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, gewesen, zu merken, dass ich nicht mehr so unbefreit auftreten kann, sondern gewisse Mechanismen muss erlernen, um wieder gut Skispringen. Was ich betone, in dieser langen Durchstrecke hatte ich schon Erfolgserlebnisse gehabt, leider nicht einen Sieg. Ich habe mal in Oslo 2004 wieder Bestweite mit einem verwackelten Telemark, was heutzutage so ein bisschen meine Schwäche ist. Bin ich dann Zweiter geworden, ganz knapp. Und die Erfolge haben mich eigentlich immer
am Leben erhalten. Wie wird es auch durchgeregt?
Genau.
Nirvana, Smells Like Teen Spirit, der Wunsch von Simon Amann. Wir haben jetzt, während dem Nirvana gelaufen ist, über die Musik geredet, nicht wirklich eine Überraschung. Und sie haben gesagt, es war ganz eine wichtige Musik für mich, auch in dieser Zeit, wo ich nicht erfolgreich war. Was hat sie denn mit dieser Musik verbunden oder wo haben sie sich wie getragen gefühlt von dieser dunklen Musik?
Genau, also wenn man jetzt am Anfang zugelassen hat und mit dem Metallica-Lied ein extrem powervolle, also so kraftvolle Einstiegheit, ist das jetzt eher eine Musik, die habe ich extra gewählt, damit zum Leuten zu zeigen, der Lärm, das ist jetzt für mich eher so, die Punkmusik, das ist für mich eher Lärm. Das passt in die Situationen, wo man mal keinen Plan hat, enttäuscht ist, wo ich jetzt auch abgeschlossen habe. Also das ist eigentlich die Musik, die ich nur sehr, sehr selten höre. Es ist gut, die Nirvana hat sehr gute Musik gemacht. Ich habe aber auch wieder ein bisschen Abstand genommen von dem. Es gibt Skispringer zum Beispiel, die sich extrem aufpushen mit Musik.
Sie gehören nicht zu denen?
Nein. Ich habe an der Schanze nie können das hören. Und ich sehe eigentlich auch, dass auch die Leute, die ruhig sind, die sich konzentrieren können. Aber auch, wir sind ja zum Teil in einer extrem aufgeladenen Atmosphäre mit den Zuschauern, wo man eben mit dem umgehen kann und nicht das irgendwie raussperren muss. Und das ist, darum habe ich dann diese Musik auch auf die Seite getan.
Wir haben es vorher angesprochen, Sie sind extrem jung, mit 21, ins Rampenlicht geflogen tatsächlich oder gestürzt worden, haben sich selber dort reingehen lassen sozusagen. Jetzt hat es ja tolle Sachen, eben wenn man mit dem Stretch-Limo abgeholt wird mit 21 in New York, ist das glaube ich schon ziemlich cool. Was sind denn so, gibt es einzelne Sachen, wo Sie sagen, wenn ich jetzt zurückschaue auf meine Karriere bis heute, da sind wirklich so zwei, drei Privilegien, die ich finde, die ich jetzt bekommen habe durch das, was ich mache, oder einzelne Leute, die Sie getroffen haben, die sagen, wow, der oder die hat mich wirklich beeindruckt. Das ist ja die Sonnenseite vom Erfolgreichsein.
Das ist so. Es ist sehr schwierig, da wirklich einzelne Punkte rauszuholen. Ich glaube, das Bild, das Andreas Küttel und Sylvain Freiholz mich auf der Schulter getragen haben an der Olympiade. Man muss fast den Videoausschnitt anschauen, um zu merken, was das wirklich gegangen ist. Wir sind so gejubelt in dem Moment. Also, es ist wirklich voll abgegangen. Und als Zuschauer, wenn wir das anschauen, kommt man das wirklich so schön mit über. Und das ist ein Punkt, den ich auch im Nachhinein den Leuten, also meinen zwei Teamkollegen, am Trainer, Betreuer, in dem Moment extrem dankbar war, dass sie mir das können ermöglichen konnten, in dem Zusammenspiel, das es in einer Mannschaft gibt, wo man sehr viel aufeinander angewiesen ist. In einem Bereich, wo wir ja damals waren, im Skispringen, wo wir sehr viel haben aufbauen mussten. Wir haben irgendwie gar nicht recht gewusst, können wir überhaupt Skispringen gewinnen. Und haben es tatsächlich an der Olympiade am wichtigsten Moment innerhalb von einer sportlichen Karriere können schaffen. Das ist sicher ein Moment gewesen, wo für mich immer bedeutender wird, ja. Mit zunehmendem Fortschritt von der Karriere.
Sag jetzt nicht mehr.
Genau.
Jetzt ist ja so Rampenlicht hat ja immer eine Sonnen- und eine Schattenseite. Sie sind extrem gehypt worden, Ihre Familien auch. Sie haben es vorher gesagt, Sie sind in Toggenburg, in einem kleinen Ort aufgewachsen. Kein Fernseher gehabt daheim, Bauernfamilie. Und ich mag mich an die Bilder noch erinnern, wo man das Gefühl hatte, so die Schweiz von Gotthelf. Wenn man jetzt das noch rückblickend anschaut, was ist von diesem verrückten Hype geblieben, auch bei Ihrer Familie? Wie hat sich das Leben geändert, nachdem es so das Verrückteste dann einmal durch war? Ist es jetzt einfach wieder normal oder nein?
Nein, ganz, ganz sicher nicht. Es hat eine gewisse Anpassung müssen stattfinden. Also, wir haben das einerseits versucht, das Private sehr stark abzugrenzen.
Es hat wenig Home-Stories gegeben mit den weißen Socken auf dem Sofa.
Ja, das hat es eigentlich noch überhaupt nicht gegeben. Und
die Schweizer illustriert da los zu.
Ja, vielleicht. Es gibt aber genug Leute, die das wollen, aus meiner Sicht. Und es ist auch darum absolut berechtigt, dass ich mir das ausnehme. Ich glaube, meine Ansicht von dem ist auch berechtigt. Ich sage, ich sehe das so, dass es viele Leute das zwar gesehen wollen, ich aber auch mein Recht, um Sachen preiszugeben oder Sachen auch nicht zu preiszugeben. Und denke, ich habe viele Komplimente bekommen, dass man eben nicht alles preisgibt, gerade als Einzelsportler könnt vielleicht mehr Anfragen auf einem zu, als jetzt zum Beispiel in einer Gruppe von Mannschaftssportarten. Und da hat sich dann schon gewaltig etwas erinnert. Klar, am Anfang war es sehr rasant. Es hat Fans aus Polen gehabt, die vor unserem Haus auf einmal aufgetaucht sind. Und also, es war schon ein Moment, wo ich...
Also Polen ist eine grosse Skispringer-Nation, muss man ja, vielleicht sagen.
Genau. Also Polen ist... Die meisten Fanbriefe sind fast aus Polen gekommen. Gefolgt von der Schweiz und aus Deutschland dort zumal. Eine riesige Schachtel. Das sind schon Momente, wo ich dem Schritt für Schritt irgendwie mich anpassen musste. Und eigentlich habe ich es erst viel später dann auch irgendwie in den Griff bekommen, indem dass ich nämlich einfach mich beruhigt habe. Ruhiger auf die Leute zugegangen bin. Es hat dann aber auch abgenommen, das ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Und der Wandel hat es mir dann, ja, so innerhalb von 3-4 Jahren habe ich mir dann auch das gewöhnt. Und jetzt ist es eigentlich ein zentraler Bestandteil von meinem Leben. Es ist schön, dass wir einen grossen Respekt haben, Skispringen. Also, einerseits haben wir schon Wert darauf gelegt, mit den Medien auch zusammenzuarbeiten. Vielleicht mit den Schweizer Illustrierten finden wir jetzt schwieriger. Ist es schwieriger, irgendwie zum Beispiel ein
Umstand. Die wollen halt einfach sie mit ihrer Freundin.
Ja.
Und sie wollen nicht.
Nein, das ist jetzt so etwas, wo ich nicht mehr allein entscheiden kann. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel auch im Fokus, wo man sehr stark auf etwas eingehen kann, nicht aufs Privat eingehen, aber ich kann meinen Standpunkt klar machen. In dem Zusammenhang ist klar, da entscheide nicht mehr ich selber, wenn man etwas privat rausgibt, wenn ich eine Lebensgefährtin habe, ob sie dann auch will oder nicht, das ist dann dahingestellt. Und das ist auch wichtig, dass ich das in erster Linie klar mache, weil das ist auch etwas, wo man nicht immer handeln kann. Das ist, dass die Leute, die eben zum Beispiel die Familie, die auch mal angefragt wird, dass die das eben dann professionell machen, obwohl sie nicht professionell geschult werden.
Gut, wir haben ja weitgehend sehr nette Paparazzi, falls überhaupt. Ich denke, wenn man in England oder in Amerika würde wohnen, wäre es unendlich viel schwieriger. Genau, wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie zum Haus würden gehen und sie oder ihre Freundin oder wehe beide zusammen posten, dann hätten wir den Britney Spears-Effekt. So ist es nicht, genau, in der Schweiz,
ja,
oder?
Ja, eben. Das ist auch ein sportlicher Aspekt, dass man immer vom Optimum ausgeht. Und das ist jetzt auch in meinem Fall vielleicht nicht immer ganz gelungen, dass man versucht, das ganz abzuschirmen. Es stimmt aber schon, dass wir hier in der Schweiz wirklich ein sehr gutes Umfeld haben und eben auch mit den Medien einen respektvollen Umgang können pflegen können und das von ihnen wahrgenommen wird und dass wir das immer jetzt über die Jahre auch geschafft haben. Ich glaube, der Skispringen hat hier vielleicht eine spezielle Situation. Die Journalisten, die da sind, die sind eigentlich mit Herz und Seele dabei und sind natürlich jetzt auch am Wochenende sehr positiv überrascht worden, zum Beispiel vom Andreas Küttel, der Goldmedaille gewonnen hat.
Ja, eben, aber People-Journalisten sind ja keine Sportjournalisten und umgekehrt gilt auch, oder?
Genau, eben, und darum werden dann die Grenzen trotzdem mal überschritten. Aber genau, das sind die Sachen, die man dann lernt, dass eben die Medienwelt so funktioniert. Dass man nicht pragmatisch alles hinnimmt, ist auch klar. Ja. So ist noch schwierig, das kurz zu fassen.
Jetzt machen wir noch einen Blick führen, weil Sie haben vorher gesagt, vor einer halben Stunde oder so, Sie können nichts mehr im Leben so gut wie Skispringen. Jetzt ist es so, dass aber auch wenn Sie noch 2, 3, 4 Jahre springen, Sie sind jetzt 28, ist irgendwann einem Ende entgegengeht. Sie haben mal angefangen, an der ETH zu studieren, Elektrotechnik, haben es dann wieder unterbrochen, weil das nicht miteinander gegangen ist. Wenn wir jetzt einen grossen Schritt führen machen, so ins Jahr, was wollen wir sagen, 2013, Sie stehen dort und schauen zurück. Was wäre idealerweise Ihre Vorstellung, was der Simon Amann macht in dem 2013?
Ich glaube, zwei Ideen sind für mich von Bedeutung, wenn ich nach vorne denke. Einerseits ist es klar, das Studium ist auch etwas, das sehr, sehr gut passt zu mir. Zu meiner Art, etwas rauszutüfteln, abzustützen, an sachlichen mit sachlichen Argumenten. Und das ist in der Wirtschaft, also in der Wissenschaft sehr, sehr einfach. Also es ist mal schwierig zum herauszufinden, aber wenn man es hat, ist es basiert auf Logik. das sind solche Sachen, kann ich recht gut nachvollziehen. Das ist aber auch möglich auf der anderen Seite, dass ich mein Know-how versuche weiterzugeben im Skispringen. Und das ist sicher eine von den Aufgaben, die ich wahrscheinlich fast ein bisschen muss wahrnehmen. Das heisst, in der Schweiz gibt es nicht so viel Skisprung-Know-how auf allerhöchstem Level. Das ist nur in einem ganz engen Kreis möglich. Und die Erfahrung, die ich sammle, die gilt es dann wahrscheinlich weiterzugeben. Ich denke, es gibt so eine Symbiose aus Studenten oder vielleicht sogar schon Ingenieur, das ist so eher unrealistisch jetzt aus dem Zeitraum heraus, als Experte im Skispringen zu unterstützen und aus dem Hintergrund ganz wichtige Inputs zu liefern, Materialsachen zu entwickeln. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich bis dann verfolge. Schön ist es sicher, das wünscht sich wahrscheinlich jeder Sportler und ich mir ganz besonders auf einem guten Moment dann können sagen, so mit der aktiven Laufbahn, da bin ich genug gut gewesen, dass ich jetzt entscheiden kann, auf die Zeit zu tun.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.